Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns um den Segen des Wortes Gottes beten. Amen. Wenn Sie das Wort Liebe hören, welche Gedanken und Gefühle steigen da in Ihnen auf? Sind es eher positive, so etwa in dem Sinn, da wird mir ganz warm, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wertvoll, geachtet, angesehen, ich bin wichtig? Oder sind es eher negative Gefühle, Gedanken, so in dem Sinn, schön wär's? Das ist doch nur eine leere Worthülse. Wenn ich das Wort Liebe höre, breitet sich in mir Enttäuschung und Schmerz aus. Vielleicht sind die Gedanken und Gefühle aber auch ambivalent. Hören wir, was Paulus dazu sagt. Ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 13. Kapitel. Wir haben es gerade schon in der Luther-Übersetzung gehört und ich lese jetzt diesen Abschnitt nochmal nach der Hoffnung für alle. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja, mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt mir das gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich schon jetzt kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Liebe in Korinth. Korinth ist zur damaligen Zeit eine der ganz großen Städte Griechenlands, eine Weltstadt, ein wichtiger Handelsplatz. Zwischen dem Westen, also Spanien und Italien, und dem Osten, Kleinasien und Ägypten. In Korinth kamen eine Fülle von Kulturen und religiösen Strömungen zusammen. Die Menschen waren entweder sehr reich oder sehr arm. Es wird geschätzt, dass circa 2/3 der Bevölkerung Sklaven waren. In dieser Stadt gründete Paulus während seines 1,5-jährigen Aufenthalts eine Gemeinde. Sie bestand vorwiegend aus Heidenchristen und einigen wenigen Judenchristen. Die Vielfalt dieser Stadt und die damit verbundenen Spannungen waren auch in der Gemeinde sichtbar. Nachdem Paulus weitergezogen war, blieb er mit den Christen in einem regen Briefkontakt. Zwei Briefe davon sind erhalten. Im ersten Brief, aus dem der Predigtabschnitt genommen ist, geht Paulus auf Missstände, Fragen und Parteiungen ein, von denen er erfahren hatte. Es geht um Spaltungen, um ethische Fragen, um den Umgang miteinander in der Gemeinde, um den Umgang mit dem heidnischen Umfeld und den Gefährdungen, die damit verbunden sind. Nicht zuletzt geht es um die Gaben der Einzelnen und wie sie zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden. Wie steht es dabei um die Liebe? Im 12. Kapitel macht Paulus deutlich, dass alle Gaben wichtig sind und einander ergänzen. Die Gemeinde vergleicht er mit einem Leib, dessen Glieder jedes seine spezielle Funktion hat, die nicht fehlen, aber auch nicht überbetont werden darf. Wie kann das gehen? Im letzten Vers dieses Kapitels sagt er: Und jetzt zeige ich euch den Weg dahin. Und dann greift er einige besonders markante Gaben heraus. Er nennt überzeugend reden können, Durchblick und Wissen haben, einen starken Glauben haben und die Bereitschaft, allen Besitz samt Leib und Leben herzugeben. Das sind lauter ganz tolle Gaben. Und wohl der Gemeinde oder der Gemeinschaft, in der sie gelebt und eingesetzt werden. Paulus sieht sie allerdings nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Liebe. Wenn sie fehlt, dann, das ist das Urteil des Paulus, vernichtend. Die Redegabe ist dann nur wie ein hohles Geschepper. Der Durchblick, der starke Glaube und die Hingabebereitschaft sind nichts. Sie verpuffen ohne Wirkung. Mit der Liebe aber glänzen sie, sind wirkungsvoll und bereichern die Gemeinde. So machen sie etwas von Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt deutlich. Wenden wir uns also noch einmal etwas mehr der Liebe, der Gabe der Liebe zu, was sie ist und was sie nicht ist. Wenn wir im Deutschen von Liebe reden, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Es ist ein eher schwammiger Begriff. Im Griechischen gibt es dafür drei Wörter. Die Philia, den Eros und die Agape. Philia, das ist die Freundesliebe, die Beziehung von zwei Freunden untereinander. Sie wird unterschieden von der erotischen Liebe, deren Hauptmerkmal das heftige Begehren der Liebenden ist. Und die Agape, einer von Wohlwollen geprägten Liebe, die insbesondere im christlichen Bereich betont wird und nicht notwendigerweise eine bestehende Freundschaft voraussetzt oder darauf abzielt. Und um diese Form der Liebe, um die Agape, die göttliche Liebe, geht es Paulus in seinem Brief. Lesen wir also auf diesem Hintergrund, wie die Liebe sein soll und wie nicht. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wenn ich diesen Katalog als eine Forderung an mich lese, dann bleibt mir die Luft weg. Hat so eine gute Christin ein guter Christ zu sein? Die Antwort ist ja. Und zugleich wissen wir alle, dass wir hinter dieser Forderung weit zurückbleiben und eigentlich gleich einpacken können. Wenn aber diese Liebe Gottes Liebe beschreibt, dann wird mein Herz weit. Dann atme ich auch auf und dann spüre ich, so geht er mit mir um. Das ist befreiend und lebensfördernd. Wir stehen kurz vor der Passionszeit, in der wir den Weg Jesu im Leiden, Tod und der Auferstehung meditieren. Wir staunen immer wieder aufs Neue, wie er diese Liebe konsequent allen Menschen gegenüber gelebt hat. Wenn wir uns so von ihm lieben lassen, dann beeinflusst das auch unser Verhalten. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um ein immer tieferes Hineinwachsen in diese Liebesfähigkeit. Eine Liebesfähigkeit, in die auch Edith Stein hineingewachsen ist. Wir beschäftigen uns gerade bei der Faschingsretrette im Gästehaus mit ihr, deshalb soll sie heute als Beispiel dienen. Sie war eine jüdische Philosophin, die bei ihrer Suche nach der Wahrheit den christlichen Glauben kennenlernte und sich 1922 katholisch taufen ließ. 1933 trat sie in den Körmer Kölner Karmel ein. Der Karmel ist eine kontemplative Ordensgemeinschaft. Die Spiritualität der Schwestern nähert sich von Zeiten des inneren Betens im Sinne einer Freundschaft mit Gott und dem gemeinsamen Stundengebet. Sie leben in der Zurückgezogenheit der Klausur. Zeiten der Einsamkeit und des Schweigens werden durch gemeinsame Zeiten unterbrochen. Sie leben von ihrer Hände Arbeit, wobei es ihnen wichtig ist, dass nicht die Leistung und der Erfolg maßgebend sind. Auf der Homepage des Kölner Karmels ist zu lesen, es kommt nicht darauf an, was man arbeitet, sondern wie. Die Karmelitin definiert sich nicht durch ihre Tätigkeit, sondern durch die zugrunde liegende Haltung. Alles aus Liebe zu tun, alles für Christus zu tun, alles in Gottes Gegenwart zu verrichten. So kann man es dort lesen. Und das ist also das Milieu, in das Edith Stein mit ihrem Eintritt kam. Alles aus Liebe tun, ob Kartoffelschälen oder philosophisch arbeiten. Dabei war ihr dieses Alles aus Liebe tun nicht in die Wiege gelegt. Wir haben es gestern Abend beim Lebensbild schon gehört. Als Kind konnte sie Wutanfälle bekommen, wenn es nicht nach ihrem Willen ging. Als Studentin war sie sehr selbstbewusst. Später gesteht sie, ich hatte es auch immer als mein gutes Recht angesehen, auf alles Negative, was mir auffiel, auf Schwächen, Irrtümer, Fehler anderer Menschen, schonungslos den Finger zu legen, oft in spottendem und ironischem Ton. Es gab Leute, die mich entzückend boshaft fanden. Langsam hat sich in Edith Stein diese Haltung verändert. Und sie konnte barmherzig auf ihre Mitmenschen sehen, denn sie hatte es an sich selber erfahren, dass Gott barmherzig ist und sie liebt. Und so dichtete sie 1938 ein Lied. Du senkst voll Liebe deinen Blick in meinen und neigst dein Ohr zu meinen Worten und füllst mit Frieden tief das Herz. Doch deine Liebe findet kein Genügen in diesem Austausch, der noch Trennung lässt. Dein Herz, o Gott, verlangt nach mehr. Du gehst, doch bleibt zurück die Saat, die du gesät zu künftiger Herrlichkeit, verborgen in dem Leib von Staub. Nun könnte man denken, das sind schöne Worte einer Schwester, die in der Abgeschiedenheit hinter den Klostermauern lebt. Wie gehen sie zusammen mit der harten Wirklichkeit außerhalb des Klosters? Edith Stein hat zeitlebens intensiven Anteil an dem genommen, was um sie herum geschah. An den politischen Entwicklungen, an dem Leiden, dem ihre Familie, Freunde und andere Juden zunehmend ausgesetzt waren. Und schließlich musste sie selber fliehen und fand eine Bleibe in Karmel, in Echt, in den Niederlanden. Von dort wurde sie 1942 verhaftet und wie viele andere in das Sammellager Amersfoort und später nach Westerbork gebracht. Ein ehemaliger Mithäftling, der das Grauen überlebt hatte, erzählte: Der Jammer im Lager und die Aufregung bei den Eingetroffenen war unbeschreiblich. Edith Stein ging unter den Frauen umher, tröstend, helfend, beruhigend wie ein Engel. Viele Mütter, fast dem Wahnsinn nahe, hatten sich schon tagelang nicht um ihre Kinder gekümmert und brüteten in dumpfer Verzweiflung vor sich hin. Schwester Benedikta, so hieß sie im Kloster, nahm sich sofort der armen Kleinen an, wusch und kämmte sie, sorgte für Nahrung und Pflege. Und ein anderer berichtete: Die eine Nonne, die mir sofort aufgefallen war und die ich, trotz der vielen abscheulichen Episoden, deren ich Zeuge war, nie habe vergessen können, die Frau mit ihrem Lächeln, das keine Maske war, sondern wie ein warmes Leuchten aufging, ist diejenige, die durch den Vatikan vielleicht heilig gesprochen wird. Mittlerweile ist es geschehen. Als ich diese Frau im Lager in Westerbork begegnete, wusste ich sofort, das ist ein wahrhaft großer Mensch. Das war das Bild dieser älteren Frau, die so jugendlich wirkte, die so ganz und wahrhaftig echt war. Bei einem Gespräch sagte sie: Die Welt besteht aus Gegensätzen. Letzten Endes wird nichts bleiben von diesen Kontrasten. Die große Liebe allein wird bleiben. Wie sollte es auch anders sein können? So sicher und demütig sprach sie, dass es die Zuhörer packen musste. Ein Gespräch mit ihr war eine Reise in eine andere Welt. In solchen Minuten bestand Westerbork nicht mehr. Die große Liebe allein wird bleiben. Das ist Edith Steins Vermächtnis, das sie mit ihren Worten und mit ihren Taten bezeugte. Wir leben heute in einer anderen Zeit mit anderen Herausforderungen, obwohl mir scheint, dass die manchmal ganz ähnlich zu sein scheinen. Die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist die gleiche. Wenn wir sie tief in uns einlassen, werden wir fähig, sie weiterzugeben, egal wie verfahren und aussichtslos eine Situation sein mag. Paulus sagt: Was bleibt, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Amen.